Bruder ist Anfang dieses Jahres Vater geworden. Am 12. Februar. Und es war nicht leicht, weil die Kleine kam 10 Wochen zu früh zur Welt. Mussten die Schwangerschaft abbrechen, weil es der Mutter nicht gut ging. Und sie hat es aber von Anfang an einfach super gemacht. Also es war ein Kaiserschnitt und sie hat von Anfang an aber selbstständig geatmet. Sie war super fit, konnte auch am Anfang, also ein paar Stunden auf der Brust liegen von den Eltern. Sah alles sehr gut aus, bis dann nachts die Nachricht kam, dass die Ellie notoperiert werden muss, weil sich die Gebärmutter nicht zurückgebildet hat. Sie hat starken Blutverlust gehabt und es waren noch ein paar andere Sachen. Und deswegen wurde sie in der Nacht notoperiert und das war einfach ein sehr, sehr, sehr kritischer Moment. Mein Bruder wusste nicht, wo er steht, der hat nur permanent gebetet. Wir alle haben permanent gebetet und Ellie hat auch mir hinterher erzählt bei der Einleitung von der Narkose, dass sie nicht wusste, ob sie wieder aufwacht. Und uns wurde einfach klar, dass der Satan einfach ihr Leben auslöschen wollte in dieser Nacht. Aber dieses Gebet, was wir gesprochen haben und dieses Vertrauen in Gott war einfach so viel stärker. Und jetzt seit 6 Wochen sind die jetzt zu Hause mit der Ellie und mit Lea, mit der Kleinen. Und es geht einfach wunderbar, es geht denen super. Die Kleine hat keinerlei Defizite, die entwickelt sich gut und der Mutter geht es auch wieder richtig gut.
Ja, was steht hier? Echt kurz, ermutigend. Genau in der Reihenfolge möchte ich das jetzt auch aufziehen und machen. Wie möchte ich echt anfangen? Ich habe vor 2-3 Wochen mal erzählt, dass sich bei mir beruflich was verändert und es aber total positiv aussieht, wie da Gott wirkt und was er da macht und das verändern möchte. Und dann bin ich zu einem Gespräch eingeladen worden. Das habe ich ja soweit hier auch noch geteilt. Und hat sich in diesem Gespräch herausgestellt, dass sich aber doch wieder alles geändert hat. Skisprungkarriere auf einmal doch beendet. Zack, Ende. Da war ich natürlich sehr überrascht. Das war der echte Teil, der kurze Teil. Da muss ich mich jetzt dran halten. Was habe ich gelernt in dieser Zeit jetzt danach? Da kamen sehr viele Fragen für mich auf. So, hä? Wie kann das sein? Das hat doch alles darauf hingedeutet. Und ich habe das doch schon vor Augen gesehen und ganz klar und ganz deutlich. Und ich habe jetzt in dieser Zeit einfach gelernt, dass Gott mir nicht einfach irgendwas nur geben wollte, sondern er möchte mich jetzt hier gerade verändern. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Israeliten, wie sie in Ägypten waren, die sich am liebsten auch gewünscht hätten, der Pharao kehrt um und keine Ahnung, übergibt ihnen das Land und die Pyramiden und alles und schenkt ihnen die Reichtümer. Oder als Jesus kam, als sich auch die Israeliten gewünscht haben, ja, schlag jetzt hier unsere Feinde, die Römer, raus aus diesem Land, wir kommen wieder in die Freiheit. Und Jesus hat aber so anders gewirkt, so anders gehandelt, so anders vorgegangen, anders gewirkt. Und ich merke das einfach in dieser Zeit auch, dass ich einfach zu kurzsichtig war in dieser Zeit und gedacht habe, er wirkt jetzt einmal punktuell und schenkt mir dieses Territorium, wo ich jetzt bis jetzt drin war, wieder zurück. Und was er aber wollte oder was er gerade möchte, ist ein Territoriumswechsel. Er möchte mich an einen anderen Platz führen und bringen. Und das Schöne an dem Ganzen ist, ich weiß nicht, ob du auch in so einer Situation bist, nicht, dass du jetzt mit dem Skispringen aufhören musst, wenn das so sein sollte, teils gerne mit mir, aber dass du erstmal merkst, hey, da schließt sich eine Tür und ich sehe nicht, wie eine andere Tür aufgeht. Was hast du jetzt mit mir vor? Und ich merke einfach, wie Gott mir einfach zeigen möchte, ich bin, war und werde auch immer der gleiche sein. Egal, wie sich deine Situation gerade ändert, egal, ob bei dir gerade Türen aufgehen im Leben oder Türen schließen, ich bin, war und werde immer der gleiche sein. Und er ist der Fels, der Weg, die Freiheit, die Vergebung, die Heilung, alles, was wir hier gehört haben. Er ist immer der gleiche, egal wie es gerade bei dir aussieht oder bei mir.
Ja, vielen Dank, Fenster. Vielen Dank. Vielen Dank für den Bericht. Es stand aus, weil es stand was anderes im Raum, was nicht mehr stand, was nicht mehr stimmte. Deswegen vielen Dank. Aber das ist auch das Niveau, was wir hier gerne haben möchten. Wir wollen nicht kurzsichtig sein und dann haben wir mal temporär was erlebt oder punktuell und dann erfährt man nichts mehr, sondern am Ende zählt es. Wie geht es am Ende aus? Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Zwischenphasen, Zwischenzeiten sind wichtig, aber sagen nicht immer was über das Endergebnis aus. Und deswegen halten wir in Zwischenzeiten durch bis ganz zum Ende und am Ende lacht der, der lacht und hat recht. Amen. Und die Menschen, die sich in all den Zeiten an Gott halten und auch bei ihm bleiben, die lachen wirklich am Ende. Und nicht über andere, sondern lachen, weil sie wirklich am Ziel angekommen sind. Und das lohnt sich doch, oder? Das ist doch ein Lebensmotto. Bis zum Ende durchhalten und mit einem Lächeln im Gesicht von dieser Welt gleiten. Amen. Kurzerhand starten wir heute was Neues und wir spüren das Bedürfnis, dass es in diese Richtung gehen soll. Heißt eins, diese Reihe. Und es geht nicht um eine Einspurigkeit oder Einfältigkeit, sondern um ein ganz großes Geheimnis, das Gott in sich selbst trägt, aber auch in seine Gemeinschaft oder in die Mitmenschen oder Menschen gelegt hat oder legen möchte, dass sie auf dieses Geheimnis stoßen, wie kann man verschieden sein und doch eins sein. Und Gott selbst hat das vorgemacht oder er macht das vor, er ist irgendwie mehrere und trotzdem eins und das sprengt unser Gehirn. Lass dich gerne sprengen, wie kann Gott irgendwie mehrere sein als eins, also irgendwie Vater, Sohn und Geist, die ja auch alle in verschiedenen Personen, also in einzelnen Personen auch auftreten in der Menschheitsgeschichte und trotzdem sind sie eins. Man liest in der Bibel ganz viel davon, Jesus sagt immer, ja, ich mache nur das, was ich meinen Vater tun sehe oder ich gehe zum Vater oder der sagt, ja, ich schicke den Geist und der Geist lehrt und erinnert an das, was Jesus gelehrt hat. Und so schiebt immer einer auf den anderen nicht die Schuld, sondern das Potenzial, den Schatz. Und lasst uns gesprengt werden in unserem Gehirn und Kopf. Es ist möglich, mit Verschiedenheit trotzdem eins zu sein. Auch mit verschiedenen Funktionen, Aufgaben und Talenten und Charakteren trotzdem in eine Richtung zu gehen. Und das ist so wichtig. Wir haben einen Text. Ihr könnt gerne mit mir hier reingehen. Epheser 4, 1 bis 6. Und das lese ich kurz mal vor, dann gehen wir kurz rein und dann finden wir hier eine Anwendung für uns. Und ihr schreibt wieder mal ein bekannter Leiter an Menschen, die gläubig sind und ihre Situation hinein. Und er sitzt gerade im Gefängnis und es ist natürlich auch interessant, dieser Mann Paulus sitzt öfter mal im Gefängnis, weiß nicht, ob er ein Abo hatte oder es einfach halt so war damals. Auf jeden Fall schreibt er raus aus dieser Situation und er stärkt andere Gläubige. Und das ist auch nochmal eine Perspektive, die wichtig ist. Selbst wenn du in irgendeiner Gefangenheit wegen deines Glaubens steckst oder in einer Einschränkung, bist du in der Lage, innere Mauern zu überwinden und selbst andere zu stärken. Das ist wunderbar, das ist ein Geheimnis des Glaubens, dass selbst äußere Gefangenschaft nicht dafür sorgt, dass das, was innen lebt, weiterlebt. Und das ist das, was den Glauben über die Jahrhunderte immer gehalten hat, egal mit wem es zu Ende ging, mit irgendjemandem ging es immer weiter. Die Kette hat nie aufgehört, die Kette wurde nie unterbrochen und das ist auch unsere Vision, die Kette wird nie unterbrochen. Wir halten einen die Hand fest und geben weiter an die nächste Generation und bis zum Ende. Und er schreibt ja als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist. Also wenn du im Gefängnis bist, weil du zu viel Schokolade geklaut hast, ist eine andere Sache. Er ist halt jetzt im Gefängnis wegen seines offensiven Glaubens. Bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Vers 2, keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Vers 3, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und dann Vers 4, mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, die euch gegeben wurde. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert und durch alle wirkt und in allen lebt. Dieser Mann bittet und dieses Bitten ist mehr als Bitten, es ist Parakaleo, es bedeutet trösten, ermahnen, anrufen, um etwas anflehen. Also hier steckt alles drin, je nachdem, was der Empfänger auch braucht. Und so dürfen wir es auch verstehen. Paulus fleht diese Leute hier an. Er bittet sie im Namen Jesus. Er ruft sie an. Er ruft quasi sie auf. Und er mahnt sie auch und tröstet sie auch damit, indem er sagt, bitte beachtet das jetzt, was ich hier schreibe. Es ist unheimlich wichtig. Und das Erste ist, dass sie wandeln würdig der Berufung. Was heißt wandeln? Ist der Lebenswandel. Also das, was wir schließlich, wie wir unser Leben leben, wie wir wandeln, wo wir wandeln und mit wem und was wir wandeln. Übrigens, hier im Foyer, hört ihr uns eigentlich? Seid ihr da? Seid ihr online? Ist gut, ne? Weil so eine leichte Trennung zwischen uns. Aber das sieht nur so aus. Schön, dass ihr da seid. So wie der Lebenswandel ist also hier gemeint und es ist ein Grundgesetz quasi oder eine Grundgesetzmäßigkeit des Glaubens hier sichtbar, dass wir dem, wonach wir gerufen und berufen worden sind, jetzt einfach wandeln sollen. Das heißt also, es beginnt mit dem Ruf, dass Gott dich ruft und dich beruft und freisetzt und etwas in dich hineinpflanzt und dann sagt es, dass du es entsprechend dem dein Leben anpassen sollst. Und das ist ein wichtiges Grundprinzip, dass wir je nachdem, wie Gott uns gerufen hat und wozu er uns gerufen hat, unser Leben nach und nach anpassen. So rum ist die richtige Reihenfolge und nicht andersrum. Und es ist auch ein Geheimnis, weil es genau darum geht, es ist eigentlich alles da und bereitet und hier wollen wir uns nicht streiten. Hier ist schon alles da oder nicht alles da oder wie und nu. Es ist alles da, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, was Christus gefällt. Aber jetzt sollst du dein Leben entsprechend dieser Wahrheit anpassen, Schritt für Schritt, nach und nach. Deswegen reden wir von einem Prozess, aber es ist kein ewiger Prozess, wo wir nie nirgendwo hinkommen, sondern es ist ein Prozess, wo wir Etappe für Etappe einnehmen, Schritt für Schritt und auch Mauer um Mauer hochziehen in unserem Gebäude. Und vielleicht wird mal ein Gebäudeteil wieder angegriffen oder ist aus dem Auge verloren und dann gehen wir da wieder ran. Aber wir bauen sukzessive an einem Reich mit, was unerschütterlich ist. Und es ist auch in uns am Werk. Weil was Gott baut, ist keine neuen Kirchengebäude und neuen Traditionen, sondern er baut mit Menschen. Das ist seine Art, Gemeinde zu bauen. Und deswegen heißt du auch Stein des Gebäudes. Du bist ein lebendiger Stein. Das heißt, du wirst von ihm eingesetzt in das ganze Gebilde. Und deswegen, David, es ist so wichtig, wie du es gesagt hast, Gott setzt ein dich als Stein. Gott weiß, in welches Territorium, in welches Gebiet, in welchen Ort du kommen sollst, weil es heißt eben nicht, dass du dir einfach aussuchst, wie mache ich es denn mit Gott, sondern Gott hat den Überblick und er setzt dich entsprechend deiner Gabe und des richtigen Zeitpunkts und das, was er tun möchte, gesamt. Und deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir uns alle einsetzen lassen von Gott in dieses große Gebilde, an dem Ort, zu der Zeit, wo es eben richtig ist von seiner Perspektive. Amen. Wir suchen uns nicht Gemeinde oder Berufung einfach so aus wie eine Wohnung, sondern Gott möchte es setzen, weil er hat den Überblick. Und deswegen möchte ich euch einladen, sind wir Menschen, die so loslassen können, dass sie sagen, ja, ich lasse mich setzen. Ich habe mit Noah und Judith gesprochen, ihr kennt sie noch, die wohnen jetzt in der Nähe von Ulm, Bibach. Und dort sind sie auf der Suche gewesen nach Gemeinden und sie haben mich ein bisschen teilhaben lassen davon. Und dann haben sie gesagt, ja, zu einer wollten wir, aber da war der Lobpreis so schlecht, dass wir da nicht hin wollten. Und dann haben sie einen Gedankenwechsel vollzogen und gesagt, Moment mal, wir haben eine Berufung für Lobpreis. Und vielleicht sind wir gesetzt, um diesen Bereich dort nach vorne zu bringen. Und sie haben sich entschieden, wir gehen jetzt dorthin, wo wir erst nicht hin wollten. Und das ist das richtige Verständnis, ihr Lieben. Wir suchen uns nicht die Gemeinschaft und die Familie und die Gemeinde aus, wo wir es gerne irgendwie was schön finden, sondern wir lassen uns von Gott setzen. Und das macht Sinn. Nur das macht Sinn. Und es kostet uns was. Weil uns natürlich nirgendwo alles gefällt. Das ist eine Illusion, die wir heute gemeinsam streichen. Nirgendwo gefällt uns alles. Es geht darum, wo hat mich Gott gesetzt? Wo möchte er mich haben für diesen Zeitpunkt? Und das ist das Entscheidende und das ist auch der Berufung gemäß Wandeln. Ihr Lieben, wir wandeln gemäß der Berufung, wenn wir uns von Gott setzen lassen, einsetzen lassen, dort, wo wir als Stein eben genau hinpassen zu diesem Zeitpunkt, wo es richtig ist. Und wisst ihr, was das für die Einheit tut? Das tut so viel für die Einheit der Gemeinschaft. Warum? Weil überall dort, wo Menschen von Gott eingesetzt und platziert und verteilt sind, kann die Gemeinschaft auch damit eins sein und leben. An Orten, wo sich jeder selber irgendwo einsetzen möchte, wo er es gern hätte, kann die Einheit nicht sein. Habt ihr das? Weil das ist ein menschliches Kuddelmuddel. Und deswegen ein ermahnendes, aber eigentlich auch ein befreiendes Wort von Gott. Lass dich setzen. Und wenn du es nicht weißt, dann frag ihn, bis du es weißt. Und dann lass dich setzen. Und dann hat es Folge auf die Einheit der Gemeinschaft, weil nur der Bauer des Gebäudes weiß, wo kommt welcher Stein hin. Amen. Und deswegen heißt es, wenn Gott nicht baut an dem Ding, ist es umsonst, weil wir haben diesen Überblick nicht. Wo gehöre ich jetzt wirklich hin und mein Nächster und so weiter? Das ist seine Sache. Deswegen ist er der Herr und Kopf. Lassen wir ihn Herr und Kopf sein, so können wir eine Gemeinschaft bilden, die auch eins bleibt. Amen. Mit aller Demut heißt es hier und Sanftmut. Hier werden zwei Eigenschaften, Charaktereigenschaften genannt, durch die und in denen wir quasi diesen Weg gehen und diesen Wandel tun. Und es ist sehr spannend, was Demut wirklich ist. Und es ist zusammengefasst die richtige Selbsteinschätzung vor Gott und sich selbst und den Mitmenschen. Menschen. Die Demut ist also die richtige Selbsteinschätzung vor Gott, mir selbst und dem Nächsten. Weder zu viel noch zu wenig von mir zu halten. Weder zu viel noch zu wenig vom anderen zu halten. Das heißt also, die Demut pegelt uns ein ins richtige Verhältnis, in den richtigen Weg. Und richtig bedeutet von Gott aus gesehen, nicht weil du jemand bist, der richtig und falsch gerne mag, sondern aus Gottes Perspektive im richtigen Verhältnis zu sich selbst zu stehen, zu ihm und zum Nächsten. Und sich dort hinein zu pegeln, nicht zu viel und nicht zu wenig von sich zu halten, bringt Einheit in die Gemeinschaft. Warum? Eine Gemeinschaft voller Menschen, die möglichst genau einpegeln können, wo bin ich, wer bin ich, was kann ich nicht, was sollte ich tun, wo sollte ich eher ruhig sein, was ist dem anderen gegönnt, was bringt denn das automatisch zur Folge? Einheit. Und das ist das, was wir hier betonen möchten. Eins, Einheit ist so ein kostbares Gut und es hat zu tun mit so vielen Dingen hier an dieser Stelle, mit der richtigen Selbsteinschätzung. Was ist Sanftmut? Auch ein schwerer Begriff. Sanftmut ist interessanterweise nicht nur mit Milde übersetzt, sondern auch mit Wohlwollen. Und das ist auch, was in unseren Papieren steht, ob man das gut oder nicht gut findet. Aber wir haben so Papiere, in denen auch das Wohlwollen ein Teil ist, was wir sagen, Mitglieder oder Menschen, die hier zugehören, brauchen dringendes Wohlwollen. Warum? Weil es die Einheit bewahrt im Leib. Weil es ist eine Geistesfrucht, Galater 5, Sanftmut. Ein sanfter Geist, ein wohlwollender Geist gibt Raum. Er gibt lang genug Raum, damit sich Dinge entfalten können, Fehler passieren dürfen, man Rückmeldungen einholen kann. Ein sanftmütiger Geist kann so lange abwarten, bis klar ist, was wahr gemeint. Ohne Sanftmut und mit zu viel Geschwindigkeit sind wir zu schnell entfernt voneinander, weil wir haben es irgendwie so verstanden, auch gar nicht gemeint, aber nicht nachgefragt. Mein Geist war zu unsanft und wir haben uns verloren. All das sind Teile, die wir nachvollziehen können. Und Gott sagt, wie ihr Einheit nicht nur haben, sondern behalten könnt, ist durch unter anderem diese zwei Charaktereigenschaften. Und es ist eine Frucht des Geistes. Galater 5, das heißt also, das kannst du nicht aus dir selbst heraus bewirken. Einen sanften Geist, wie Gott ihn hat, kannst du nur durch eine Beziehung mit ihm in dir erwirken. Lang genug mit ihm zusammen gewesen, kommt hervor Frucht, Galater 5 ist das, und das ist eine davon, ein sanftmütiger Geist. Und das ist ein Ergebnis von Menschen, die lang genug mit Gottes Geist zusammen waren. Amen. Heute Morgen hatten wir es. Wir wollen als Menschen gekannt sein, die nicht nur alles besser wissen und alles besser machen, vielleicht gar nicht so, sondern als Menschen, die bekannt sind dafür, dass sie Gott kennen. Als Menschen, die dafür bekannt sind, sie verbringen Zeit mit dem Allerhöchsten und man merkt das, man sieht das, man spürt das. Und dafür möchten wir bekannt sein. Sie sind so lange mit Gott zusammen, sie sind so privat, sie hängen so eng an ihm dran, dass sie so ähnlich sind wie er. Und das ist das, was eine Gemeinschaft zusammenhält und die Einheit hält. Menschen, die sich in ihrem Geist so besänftigen lassen, dass Raum entsteht. Aber die Sanftmut Gottes ist nicht nur freundlich, sondern sie hat auch Schliff. Die Sanftmut ist milde und wohlwollend, aber sie hat Profil und sie weiß, wann sie im richtigen Moment auch Grenzen markiert, Dinge sagt, Wahrheit anspricht. Und diese Vermischung Kraft, Stärke und Freundlichkeit ist dieser sanftmütige Geist. Und je mehr er unter uns herrscht, desto mehr können wir in auch schwierigen Themen in der Einheit bleiben. Was bedeutet das, eine Gemeinschaft, die Demut und Sanftmut lebt, verzichtet auf das Durchsetzen eigener Interessen? Und so kann die Gemeinschaft auch wirklich Einheit bewahren. Die Sanftmut und die Demut bewirken in der Gemeinschaft, dass man nicht seine eigenen Interessen in jedem Bereich durchbringen muss, sondern dass man dort Raum geben kann für die Gemeinde, für das Gemeinwohl, für den Nenner und muss auch nicht kämpfen, seine ganzen eigenen Kämpfe, sondern kann es dem Herrn überlassen. Das ist ein letzter Punkt hier für die Sanftmut. Sanftmütiger Geist muss nicht jeden Kampf selbst kämpfen, sondern kann dem Herrn den Kampf überlassen, über Ungerechtigkeit, über Verletzung oder über andere Ansichten. Ein sanftmütiger Geist verliert nicht seine Richtung, aber er kann Gott den Kampf überlassen. Amen. Und jeder, der Gott den Kampf überlässt, der kommt in den Genuss, dass er selbst nicht für sein Recht kämpfen muss, was wahrscheinlich oft nicht gelingt und oft die Einheit kaputt macht, sondern wir überlassen es dem Herrn, zu kämpfen für das, was er für richtig hält, in welchem Maß auch immer. Und dann gehen nicht ein Verlierer und ein Sieger raus, sondern wenn wir Gott das Kämpfen überlassen, gehen beides mal Gewinner raus. Alles ein Sieger. Und das ist so wichtig. Wenn wir Gott den Kampf überlassen, dann gehen beides mal Sieger raus, wenn wir mitmachen. Weil wer von uns kann schon wirklich über alles, was in der Welt und hier passiert, ein Urteil sprechen? Wer von uns kann schon wirklich über sich und sein Leben und womöglich noch über andere wirklich ein Urteil sprechen, was ist jetzt da richtig und falsch und zu tun und nicht zu tun? Ich kann es nicht. Ich überlasse es dem Herrn und er soll ein Urteil sprechen. Und in seinem Urteil ist die Gnade drin, ist auch die Wahrheit drin. In seinem Urteil ist der Überblick drin über alles. Und ihr Lieben, deswegen vertraue ich Gott, weil nur er kann es wirklich beurteilen. Was unter uns richtig ist, was geschehen muss, was in der Welt geschehen muss, was wir tun sollen. Wir überlassen es ihm und das hilft, die Einheit zu bewahren. Überall, wo wir kämpfen müssen, verlieren wir oft die Einheit. Es geht weiter mit der Langmut. Alles Begriffe, die man heute nicht so mehr benutzt. Gibt es jemanden, der die Worte Langmut benutzt in seinem Alltagsgeschehen? Habt ihr das schon mal gemacht, Steff? Auf der Arbeit? Echt jetzt? Im Krankenhaus, ja, da verstehe ich es. So, und was ist Langmut? Und auch das ist eine Eigenschaft, und hier heißt es, von jemandem, der die Macht und Gelegenheit hätte, sich zu rächen oder zu strafen, sich aber zurückhält, diese Macht zu gebrauchen. Es ist der lange Atem des Gemüts, bevor eine Handlung kommt. Es ist die Geduld in Bezug auf eine Person. Und das ist das, was die Einheit unter uns stärkt. Ein langmütiger Geist bedeutet, Geduld zu haben miteinander, mit Personen, bis eine Handlung passiert, einen Raum zu schaffen. Und wir haben das schon oft gesagt, in der eigenen Familie brauchen wir das so dringend, wenn Kinder noch klein sind, müssen wir diesen langmütigen Raum schaffen, damit sie darin zu richtigen Dingen kommen können. Wenn wir den Raum zu kurz machen, kommen sie nicht drauf. Da braucht es noch Gespräche, Hinweise. Da braucht es das Weinen und das Erkennen, oh, das war doch schlecht. Da braucht es einen langmütigen Raum bezogen auf Personen, damit wir eins bleiben können. Amen. Und genauso auch in der Gemeinschaft der Menschen ist es so wichtig, diese Eigenschaft und diesen Raum einzubauen. Dann geht es weiter, einander in Liebe ertragen. Und das ist so wichtig, sich ertragen ohne Liebe ist was anderes. Das gibt's aber auch. Sich ertragen gegenseitig ohne Liebe wäre einfach, sich in Bitterkeit auszuhalten. Das ist nicht einheitsfördernd. Das ist nicht das Niveau Gottes. Das ist schrecklich. Es heißt hier, in Agape, das ist die göttliche Liebe, ertragend. Und zwar gegenseitig. Und das bedeutet, niemals musst nur du die anderen ertragen, auch die anderen müssen irgendwann dich ertragen. Und das Schöne ist, wir tun das einfach beide und dann sind wir alle wieder eins. Amen. Wir sind eins, weil jeder ist es mal nötig, dass er ertragen wird und jeder hat es nötig, dass er auch mal einen anderen erträgt. Und das Schöne ist, nicht in Bitterkeit und ach, schon wieder, habe ich es doch gewusst, sondern in Liebe. Und das ist der wesentliche Unterschied, ihr Lieben. Wir können bis zum Ende eins sein, wenn wir ertragen in Liebe einander. Und das heißt, auch hier geben wir wieder einen großen Raum. Wir geben das Bewusstsein, dass der andere jetzt meine Güte braucht, weil er eben noch nicht draufkommt, mit dem Wissen, in 2 Jahren brauche ich seine Güte, weil ich nicht draufkomme, weil ich irgendwo festhänge. Und das ist die Einheit, die sich dadurch bildet, ihr Lieben. Und deswegen haben wir was gegen Besserwisserei, gegen schnelle Urteile. Wir haben was gegen Verurteilen, nicht nachfragen und nicht Raum geben. Dagegen haben wir was, weil es zerstört die Einheit. Wir haben was gegen einen Geist, der denkt von sich, er weiß alles richtig und besser in allen Bereichen. Sagt das nicht, aber verhält sich so. Das ist nicht der Raum der Liebe. Der Raum der Liebe hat das Bewusstsein für sich und den Nächsten. Und dann kommen wir zum Schlüsselteil. Befleißigt euch. Und das heißt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Und das ist so wichtig. Offensichtlich ist die Einheit geschenkt, aber sie muss bewahrt werden. Mit allem Fleiß. Wer von euch kommt noch aus einer Generation, wo man fleißig sein musste? Ja? Und wart ihr es auch, oder? Linde, was gab es, wenn man nicht fleißig war? Gab es auf die... Besser nicht, ja. Das ist echt fies. Richtig fies. Ja. Ihr Lieben, aber wir wissen, was das damit gemeint ist. Fleiß in Verbindung mit Belohnung, sich erzwingen, erkaufen, das ist niemals, was hier Gott verwenden möchte. Wenn Gott von Fleiß und von gib alles und setzt alles daran, dann hat er etwas im Sinn, was nötig ist und besser ist. Und nicht, um uns zu bestraft belohnen, sondern um etwas freizusetzen, was nur so auch zugänglich ist. Wenn Gott von Belohnung spricht, dann ist es nicht verkoppelt mit Leistung, sondern es ist verbunden mit ihm selbst, weil wer ihm begegnet, wird belohnt dadurch, dass er ihm begegnet. Wenn es heißt, dass wir ihm begegnen und die Belohnung auf uns wartet im Stillen, im Kämmerchen, dann nicht, weil Gott den treuen Beter nur einfach belohnt, weil er es aus Leistung tut, sondern wer Gott nahe begegnet, wird dadurch gelohnt, weil er ihm nahe begegnet, weil Gott ist Lohn in sich. Habt ihr das? Das heißt also, das verändert doch mal, warum wir hier so fleißig sind. Und ich möchte euch ermutigen, die Gemeinschaft dieser Gläubigen wird hier angewiesen, seid super fleißig darin, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren und nicht die Einheit zu stören oder zerstören. Die Einheit hat einen großen, großen Stellenwert in der Bibel. Wir wissen auch, dass es Dinge gibt, von denen wir uns distanzieren und trennen müssen. Und dazu kommen wir auch noch im Laufe der Themenreihe. Aber hier setze ich einen ersten Punkt für die Gemeinschaft. Einheit ist ein oberes Ziel und es hat eine große, große Tiefe und Wirkung für alle von uns. Amen. Und deswegen werden wir hier ermutigt, dass wir den Zustand der Einheit halten müssen. Er ist gegeben, aber wir müssen ihn halten, gemeinsam. Und wichtig ist, das ist der Schluss hier, durch Frieden. Und das ist die Fähigkeit, immer wieder Frieden zu schaffen, Frieden zu finden, Frieden zu stiften, immer wieder friedvoll zu sein. Das ist offensichtlich die Verbindung, wie wir das tun können. Mein letzter Hinweis hier, was ist das für eine Einheit, die genannt ist? Es ist die Einheit des Geistes. Und das bedeutet, hier geht es nicht darum, dass Gott von einer Gemeinschaft fordert, Einheit in den Klamotten, Einheit im Musikstil, Einheit in den Abläufen, auch nicht Einheit, wie man betet. Es gibt schon Eckpunkte, was beim Gebet zu beachten ist, aber keiner muss genauso wie der andere beten. Da fordert die Bibel keine Einheit, aber die Bibel fordert Einheit auf einer geistlichen Ebene und das ist der Kern, das ist das Tiefste. Und das bedeutet, im Tiefsten deiner Gedanken, deines Geistes beginnt schon die Einheit. Und hier möchte ich einfach auch trösten und ermahnen und sagen, die Einheit verlässt man nicht, wenn man geht, sondern man verlässt sie, wenn im innersten Kern, im innersten Geist sich Gedanken bilden, sich abzulösen. Nicht sagen, sich anders zu drehen, aber nicht Bescheid zu geben. Sich innerlich zu verabschieden, aber äußerlich noch da zu sein. Dort beginnt man, die Einheit zu verlassen. Ist euch das bewusst? Dort, wo du anfängst, deine Schulkameraden, Arbeitskollegen im Inneren zu verachten, abzulehnen, zu verurteilen, hast aber noch kein Wort gesagt. Dort steckt der tiefste Kern der Einheit, ihr Lieben. Und dort steckt aber auch die größte Macht. Und das ist das, was die Bibel uns sagt. Werdet eins und haltet eins im Geist. Und das bedeutet auch nicht in meinen Augen in allen theologischen Randthemen, sondern in einer geistlichen Haltung zueinander. Dass wir in den tiefsten Gedanken, die wir übereinander haben und in dem Urteil, was wir übereinander aussprechen, vorsichtig sind. Dort beginnt es. Und dort ist auch der größte Schatz der Einheit. Ich möchte persönlich werden. Ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, in der das super, super wichtig ist. Gott hat mir gesagt, dass wir in diesem Jahr hier diese Einheit neu gründen und finden müssen. Mit den Personen, die wirklich bereit sind, in dieser geistlichen Einheit zusammenzustehen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin mir nicht bei jedem von euch sicher, ob ich mich auf euch verlassen kann. Ich bin mir nicht bei jedem sicher, ob er in seinem inneren Gedanken strikt sich abwendet, nicht Bescheid gibt, aber irgendwelche anderen Wege schon geht. Ich bin mir nicht sicher. Und ich bräuchte an der Stelle Zuspruch auch von euch. Hey, ich bin noch auf Kurs oder ich bin nicht mehr auf Kurs, aber lasst uns drüber reden. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wir können das hier nicht schaffen, wenn wir nicht auf diesem Punkt und in diesem Kern wieder zusammenrücken. Aber ich habe großen Glauben, weil Gott hat das gesagt, dass er das tun wird dieses Jahr, zusammenziehen, zusammenrücken in dieser Ebene. Und ich möchte dich einladen, wenn das deins ist, dann mach mit, komm, sei dabei. Ich bin hier. Ich möchte es euch sagen, ich weiß, dass es nicht einfach ist, in einer Gemeinschaft immer den Kurs zusammenzuhalten, aber ich bleibe und bin hier mit meiner Familie. Wir haben uns verpflichtet, für viele Jahre hier zu sein. Wir haben einen Ruf von Gott und wir wandeln da drin. Wir wollen darin wandeln. Wir wollen es tun, aber nicht alleine, auf gar keinen Fall, auch auf Leitungsebene nicht alleine. Wir brauchen Ergänzung, wir wollen Ergänzung. Wir suchen Menschen auf allen Ebenen, aber die sich mit uns eins machen in dieser geistlichen Haltung. Und dann kann es auch was werden. Susi, kannst du uns ein bisschen Musik geben? Und ich möchte euch einladen, über diese Fragen nachzudenken und auf eure Zettel zu schreiben. Und wirklich diese Zettel, ihr könnt auch auf dem Handy das schreiben, aber diese Zettel ernst zu nehmen. Wir wollen heute drüber nachdenken, was ist unser nächster Schritt? Weil ohne nächsten Schritt geht man irgendwo hin und nicht klar wohin. Und ich möchte euch diese Fragen stellen. Wie stark ist meine Einheit mit Gott? Wie sehr habe ich mich wirklich entschieden, mit Gott eins zu sein? Und nicht als Vorwurf oder als Kritik, sondern tatsächlich als ganz ernsthafte Frage eines ernsthaften Gottes, der alles gegeben hat mit seinem Sohn, nicht um mittelmäßige Christen hervorzubringen, sondern Menschen, die wirklich entschieden sind, auch wenn sie noch Fehler machen. ich mache mich eins mit diesem Gott. Und ich möchte die Frage stellen, wie stark bist du eins mit diesem Gott? Auch ihr im Foyer, ich bitte euch, redet nicht über den Braten, sondern redet über diese Fragen. Wie stark bin ich mit diesem Gott eins geworden? Und wenn, was hält mich ab davon? Und dann möchte ich als zweite Frage die Frage stellen, wie stark ist deine Einheit mit deiner Ortsgemeinde, wo auch immer du herkommst? Und wenn, was hält dich ab, ganz eins zu werden? Und das Letzte, und das muss noch kommen, ist, was ist dann mein nächster Schritt, um in diesen beiden Bereichen nach vorne zu kommen? Und ich bitte dich, dann diesen Schritt auch irgendwie zu formulieren für dich und aufzuschreiben. Und dafür nehmen wir uns jetzt Zeit, okay? Wir haben noch Mittagessen, es wurde alles angesagt in einer mächtigen Anfangsmoderation. Und ihr wisst Bescheid. Und ich möchte, dass wir diesen Raum wirklich nehmen, zu sagen, wie eins bin ich mit diesem Gott wirklich? Weg von Religion, Programm und Christ als Programm. Meine Lebensentscheidungen, mein Lebenswandel, wo entscheide ich mich gerade weg von seiner Einheit? Wo sollte ich mich gerade hin entscheiden? Wo sollte ich mich platzieren lassen und setzen lassen von Gott? Und auch in deiner Ortsgemeinde. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch zusammen reden oder auch allein reden.